Greek Radio.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Freak Radio. Wir berichten heute von einer Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für Muskelkranke am Wiener Rathausplatz am 25. September am Vorabend des Inline-Marathons.
Im Studio, wir haben das nachträglich aufgenommen. Er sitzt der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Muskelkranke, Diplomkaufmann Wolfgang Samisch. Herr Diplomkaufmann, war es ein Erfolg?
Herr Wallner, es war ein großer Erfolg. Wir sind Frau Vizebürgermeisterin Grete Lasker besonders dankbar, dass wir Gelegenheit hatten, unser Anliegen der Hilfe für muskelkranke Menschen einem so breiten Publikum an diesem schönen Rathausplatz vorzustellen.
Herr Samisch, Bericht von 10.000 bis 15.000 Besucher. Das ist also irrsinnig.
Das ist sicher richtig, wenn man bedenkt, es ist das erste Mal, dass dieses Fest Bewegung fürs Leben veranstaltet wird, ist das ein ganz, ganz großer Erfolg. Ich glaube, Bewegung ist Elixier fürs Leben. Es ist ein Teil von uns. Es heißt nicht umsonst ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und ich glaube, dass die Hilfe von solchen, die sich gut bewegen können, für andere eine ganz wichtige Sache ist.
Für andere war ein Stichwort. Wir sprechen von Muskelkranken. Eine ganz schlimme Form ist die Dystrophie, die fortschreitende Muskelschwächung. Das heißt, wir sprechen von Menschen, die sich nicht mehr bewegen können. Sie haben eine Gesellschaft gegründet, nicht Sie, sondern alle möglichen Leute mit Ihnen. Was will diese Gesellschaft für Muskelkranke?
Ja, Herr Wallner, diese Gesellschaft ist vor etwa 20 Jahren gegründet worden. Das Anliegen der Gesellschaft ist die Hilfe für muskelkranke Menschen und im Besonderen die Verbesserung der Lebensqualität.
Verbesserung der Lebensqualität, wenn die Muskeln immer weniger werden, wie kann man da die Lebensqualität verbessern?
Ich glaube, man kann helfen, entsprechende Therapien bereitzustellen, man kann Beratung bereitstellen. Wir sind dabei, ein neues Kommunikationszentrum für die Gesellschaft und die muskelkranken Menschen zu eröffnen. Wir werden dort Einrichtungen haben, die physiotherapeutische Hilfestellung geben. Wir werden Einrichtungen haben, die psychosoziale Betreuung geben. Und wir werden sehen, dass wir einen Computerraum einrichten für unsere jungen Freunde, weil das Thema der Integration in die Gesellschaft, das Thema der Integration in die Schulen, das Thema der Integration später in ein Berufsleben ist eine ganz wichtige Sache.
Später in ein Berufsleben, das ist ein Satz, den ich nicht so stehen lassen kann. Man spricht davon, dass Muskelkranke eine limitierte Lebenserwartung haben. Das heißt, später fürs Berufsleben mit großen Fragezeichen. Da spreche ich Sie gleich an. Sie sind der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Muskelkranke. Aber Sie haben gleichzeitig einen Verein zur Erforschung von Muskelkrankheiten bei Kindern.
Ja, das ist richtig. Diesen Verein haben wir vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Er beschäftigt sich mit der Erforschung dieser Krankheit auf einer bundesweiten Ebene. Und es ist natürlich richtig, dass in der Regel die Lebenserwartung dieser Kinder sehr vermindert ist. Es gibt verschiedenste Ausprägungen, die doch einen Eintritt in das Berufsleben ermöglichen. Es gibt zum Beispiel den berühmten Professor Rüdel in Deutschland, der erst mit 30 Jahren von dieser Krankheit bei seiner Forschungstätigkeit von seinem Schicksal eingeholt wurde.
Forschung. Wie weit ist die Forschung? Was tun Sie für die Forschung?
Die Forschung hat heute einen Stand erreicht, wo die diagnostischen Kriterien festgelegt sind. Es ist mit Hilfe der Gentechnologie gelungen, die Gendefekte festzuschreiben. Wir gehen davon aus, dass der gesamte DNA-Strang des Menschen etwa 2003 festgeschrieben sein wird. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahrtausend, im Jahr 2000, 80% dieses DNA-Stranges festgeschrieben sind. Es gab verschiedenste Quantensprünge in den 80er Jahren, besonders was die Dystrophien betrifft und die Duchenne-Dystrophie betrifft. Wir hatten 1982 die Erkenntnis, dass es sich um einen Defekt an der Muskelmembran handelt. Das wurde von Kay Davis in England entdeckt. 1985 haben die Forscher Kunkel und Wharton in Kanada und Amerika den Gendefekt loziert. Und 1987 hat Hoffmann festgestellt, welche Auswirkungen dieser Gendefekt auf die Proteine, die sich an der Muskelmembran befinden, hat.
Herr Diplomkaufmann von Samisch, das heißt, Sie schauen positiv in die Zukunft. Es wird sich etwas ergeben.
Wir schauen sehr positiv in die Zukunft. Das ist unser Anliegen. Ich glaube, wir können Hoffnung haben. Es war im Jahr 1990 der Beginn der Gentherapie. Heute kehren wir zurück zu den Patienten und versuchen, die Erkenntnisse der Genforschung für die Patienten in einer guten Anwendung festzustellen.
Elisabeth Vodopiuc kümmert sich um behinderte Kinder im Ambulatorium in der Märzstraße im 15. Bezirk. Was kann man für muskelkranke Kinder tun?
Ich denke mir, für muskelkranke Kinder gibt es ein breites Therapieangebot. Ein Hauptpfeiler der therapeutischen Betreuung ist sicher die Physiotherapie, wo es darum geht, dem Kind bei seiner Bewegung, Unterstützung anzubieten und auch dabei hilfreich zu sein, dass das Kind mit entsprechenden Hilfsmitteln versorgt werden kann.
Was heißt Hilfsmittel? Medikamentös oder andere?
Hilfsmittel denke ich vor allem an Schuhversorgung, an Schienenversorgung, die oft notwendig ist und den Kindern mehr Stabilität geben kann. Es geht aber auch um die Schaffung von Rollstühlen, wo es vor allem darum geht, auch den richtigen Zeitpunkt zu erarbeiten, gemeinsam mit den Eltern und dem Patienten.
Was heißt richtiger Zeitpunkt für den Rollstuhl?
richtiger Zeitpunkt. Ich erlebe sehr oft, dass Eltern dann, wenn das Kind durch die Betätigung des Rollstuhls zum Beispiel im Kindergarten wesentlich mehr Möglichkeiten hätte, selbstständig mit anderen Kindern zu spielen, die Eltern hier noch sehr zurückhaltend sind und mit der Rollstuhlsituation ihres Kindes noch nicht zurechtkommen können. Hier geht es darum, auch in Elterngesprächen die erweiterte Bewegungsmöglichkeit für die Kinder allmählich zu erarbeiten.
Präsident Samisch sagt in seiner Eröffnungsansprache, dass man vielleicht im Bereich der Gentechnik irgendetwas machen kann und dass man hier schon weiter ist.
Ich denke mir, das ist die Chance der Zukunft. Die Chance liegt sicher in der Gentechnik, in der Molekulargenetik und auch in der Biochemie. Hier wird daran gearbeitet. Ich glaube, hier geht es darum, von öffentlicher Seite her die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, um Forschung und auch internationalen Austausch zu ermöglichen. Eines ist mir noch ein sehr wichtiges Anliegen. Ich glaube, es geht nicht nur um eine physiotherapeutische Betreuung, es geht auch um eine psychologische Betreuung der gesamten Familie und auch der Kinder. Ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass die Kinder sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen können und dass sie Fragen stellen können innerhalb der Familie und sich mit ihren Schwierigkeiten auseinandersetzen dürfen. Sehr oft erleben wir, dass Kinder, auch um die Eltern zu schonen, diese Fragen zunächst gar nicht stellen und dass es auch innerhalb der Familie sehr schwierig ist, sich mit der Tatsache, ein behindertes Kind zu haben, auseinanderzusetzen.
Ich habe vorher einen sehr interessanten Satz seines Vaters gehört, der ein Kind verloren hat, seine Muskelkrankheit hatte. Und er sagte, aber mein Sohn hat uns vollkommen neue Ebenen eröffnet.
Ich glaube, dass es möglich ist, durch die sehr schwere Erkrankung des Kindes neue Dimensionen im Miteinander zu entdecken und dass auch die Kinder Chancen haben, an sich und an der Familie Qualitäten zu entdecken, die in manchen Familien, wo das Leben sehr schnelllebig ist, verloren gehen.
Marius, Dr. Friedrich Brandstätter, der Schock für die Eltern ist, dass sie ein muskelkrankes Kind haben, das nur eine limitierte Lebenserwartung hat. Sie haben doch irgendwie angedeutet, dass es hier medikamentöse Möglichkeiten gibt.
Es ist so, dass in den letzten Jahren immer wieder Studien publiziert werden, die darauf hinweisen, dass bestimmte Cortison-Abkömmlinge dazu beitragen können, das Leben vor allem von Menschen, von jungen Männern mit Duchennescher Muskeldystrophie zu verlängern.
Gibt es eine Antwort darauf, wieso nur Jungen betroffen werden, Burschen betroffen werden und keine Mädchen?
In diesem Fall hat es mit der Art der Vererbung zu tun, die X-chromosomal ist, und daher tritt diese Erkrankung nur bei Buben auf, während bei Frauen die Erkrankung nur in der Form von Überträgerinnen vorliegt. Das heißt, sie sind klinisch in der Regel gesund oder weisen nur unwesentliche Schwächen auf.
Gibt es keine Möglichkeit für die Forschung, hier Wege zu finden?
Also die Forschung ist natürlich bemüht, und die Idee, die dahinter steht, könnte man grob vereinfacht sagen, ist es so ähnlich wie beim Sportler Doping eingesetzt wird zur Muskelkräftigung, ähnliche Mittel einzusetzen bei Kindern. Aber Sie wissen ja auch, dass Dopingmittel nicht unproblematisch sind, sondern auch zu Gesundheitsschäden führen können. Und das Gleiche gilt auch für die medikamentöse Behandlung, egal ob es sich um Cortison oder zytostatische Behandlungen handelt, ist es doch so, dass die Gefahr besteht, dass Nebenwirkungen auftreten, die dann unter Umständen auch, also nicht nur unerwünscht sind, sondern auch wiederum ihrerseits zu einer Lebensverkürzung führen können. Daher ist es schwierig, die richtige Ausgewogenheit, die richtige Dosis bei diesen Medikamenten zu finden.
Wenn man Ihnen zugehört hat, bleibt also nur die Physiotherapie.
Ich glaube, dass die Physiotherapie eine ganz wesentliche Maßnahme ist, mit der es gelingt, auf der einen Seite die Muskulatur zu kräftigen und auf der anderen Seite Verkürzungen von Muskeln hintanzuhalten. Und das ist ganz wesentlich für die Lebensqualität der betroffenen Menschen, weil die auf diese Art ihre Mobilität und ihre Unabhängigkeit viel länger erhalten können, als wenn sie diese Behandlungen nicht durchführen würden. Etwas Zweites, was, glaube ich, auch deutlich lebensqualitätsverbessernd ist und wo man sagen kann, das könnte man im weiteren Sinn zur Physiotherapie dazu rechnen, das ist ein Atemtraining. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, apparativ dazu beizutragen, zum Beispiel indem man versucht, die Kinder in der Nacht zu beatmen. Das ist vor allem dann erforderlich, wenn bereits eine gewisse Atemschwäche eingetreten ist. Auch da gibt es Studien, die zeigen, dass man die Lebensqualität wesentlich verbessern kann und dass auch das Lebensende ganz deutlich hinausgeschoben werden kann.
Das heißt, wenn man in die Zukunft schaut, gibt es Hoffnung?
Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Hoffnungen, einerseits durch die medikamentöse Therapie, andererseits vor allem durch das, was schon seit Jahren gemacht wird, nämlich die verschiedenen herkömmlichen Therapien, also wie Physiotherapie zum Beispiel, die Unterstützung mit technischen Hilfsmitteln, und dann ist also auch ein Versprechen für die Zukunft, von dem wir noch nicht wissen, was davon zu halten sein wird, letztlich die Gentherapie.
Ein Satz noch zur Gentherapie. Das wurde heute Vormittag schon öfter angesprochen. Wie wahr ist das, wie unwahr, wie zukunftsträchtig?
Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich bin kein Spezialist für Gentherapie. Ich kann nur sagen, was ich aus den Fortbildungen und aus dem, was ich lese, weiß, ist, dass es wesentlich komplizierter ist und nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vor 5 oder 7 oder 8 Jahren vorgestellt hat. Man stößt also sehr rasch an Grenzen, und das, was im Tierversuch teilweise schon ganz gut funktioniert, ist beim Menschen nicht so einfach umzusetzen.
gegen Ende der Veranstaltung traten zwei Professoren auf, wovon einer Universitätsprofessor Reginald Bittner vom Institut für Anatomie der Uni Wien doch recht positiv in die Zukunft blicken konnte.
Ich denke, dass wir in einer sehr großen Zeit leben, was die Forschungsfortschritte betrifft. Und wir können jetzt alle Zeugen sein einer Entwicklung, die uns Mut machen kann, weil die molekularen, die genetischen Faktoren, die zu diesen zum Teil sehr schlimmen und fürchterlichen Erkrankungen führen, sukzessive entdeckt werden und die Mechanismen verstanden werden. So gesehen gibt es seriale Ansätze, die Erkrankungen verstehen zu lernen und über dieses Verständnis wirklich kausale Therapiemöglichkeiten zu überlegen und zu entwickeln. Und ich glaube,
darf ich Sie unterbrechen? Der Volksmund bringt alles, was mit Genforschung zu tun hat, in die falsche Kehle. Er denkt sofort an den Genmais, an die Genlebensmittel, die an für sich nicht so ideal sind. Und jetzt schwärmen Sie von der Gentechnik.
Ich würde nicht sagen, dass die Gentechnik das ist, was wir in 2, 3 oder 5 Jahren anwenden werden, wie Aspirin oder andere Medikamente. Das mit Sicherheit nicht. Es wird jedoch darum gehen, dass wir versuchen werden, in diese molekularen Mechanismen dieser Erkrankungen sehr nahe am Gen, aber nicht unbedingt direkt im Gen einzugreifen und über die Regulation dieser Gene unter Umständen etwas zu bewerkstelligen. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass die Gentherapie, die in diesem Zusammenhang sehr oft diskutiert wird, genannt wird, auch verteufelt wird, nicht so unmittelbar bevorsteht für Muskelerkrankungen, wie sehr häufig in diversen Gazetten und so weiter veröffentlicht.
Trotzdem ist das alles Zukunftsmusik und bis dahin muss man den Kranken mit therapeutischen Methoden helfen.
Ja, die therapeutischen Methoden umfassen ein relativ breites Spektrum. Dieses Spektrum betrifft in erster Linie die Bewegungstherapie, das heißt Physiotherapie im weitesten Sinn nach Methoden, die jeweils dem Alter des Kindes oder Jugendlichen, der betroffen ist, angepasst sind.
Sie haben aber auch in Ihrem Vortrag auf der Bühne sehr wohl von der psychologischen Betreuung der Kinder und der Eltern gesprochen.
Ja, ein betroffenes Kind ist nie alleine erkrankt, sondern ein betroffenes Kind verursacht gravierende psychische Belastungen in der gesamten Familie. Es gibt Familien, die sehr gut sind, einen Stress, der von außen kommt, weiter zu verarbeiten. Aber es gibt Familien, die damit sehr bald an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit kommen und wo dann auf einmal das ganze Klima sehr stark beeinträchtigt ist. Und hier ist
ich muss unterbrechen, weil Sie die Geschwister angesprochen haben. Es gibt, glaube ich, nichts Herzloseres als kleine Geschwister. Und daher muss man, Professor Bernhard, die Frage stellen, ist diese Krankheit ansteckend?
Die Erkrankung ist nicht ansteckend, wie man sich mit Schnupfen oder Grippe ansteckt. Die Erkrankung kann aber in einer Familie mehrere Mitglieder betreffen. Und es ist auch ein Teil unserer diagnostischen Bemühungen, sehr rasch draufzukommen, wer wirklich betroffen ist, sodass man nicht mit einer Angst, dass vielleicht noch viel mehr nachkommen könnte oder viel mehr an Betroffenen nachkommen könnten, leben muss.
Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass es für Kinder schwierig ist. Ein Kind stellt fest, die Eltern haben meinen Bruder, meine Schwester viel lieber als mich. Warum?
Es ist hier sehr viel verlangt von den Eltern, aber man muss es auch verlangen, dass die Eltern ihren Kindern vermitteln, dass wir dem einen mehr Zeit schenken müssen, weil es dem eben nicht so gut geht wie dir selber. Das ist, wie ich schon gesagt habe, manchmal ein bisschen zu viel für die Eltern. Und da muss unsere Hilfe und unsere Unterstützung eingreifen. Und hier versuchen wir auch im Familiensystem, und damit meine ich die Familie als Ganzes, in ihrem Funktionieren und in ihrer Krisenbewältigung Hilfen anzubieten. Und die sind sehr oft auch psychologischer Natur.
Präsident Samisch, nachdem wir die Sendung jetzt beinahe fertig gemacht haben, ist, glaube ich, eine wichtige Sache noch zu sagen. Wir sind nur ein Teil einer gesamteuropäischen Forschung.
Ja, das ist richtig, Herr Ballner. Es gibt eine europäische Forschungszentrale. Österreich ist Mitglied dieser Zentrale. Wir haben im letzten Jahr sogar die Präsidentschaft in diesem europäischen Konzept übernommen. Aus diesem Konzept sind 18 Konsortien entstanden, die Europa und weltweit forschen. Wir sind damit ein Teil einer Familie, die sich um unser Anliegen annimmt.
Sie haben am Rathausplatz auch um Spenden gebeten. Warum? Zahlt der Staat nicht alles?
Ich denke, der Staat hilft, aber er kann nicht alles übernehmen. Wir sind angetreten, aus einer privaten Initiative mitzuhelfen. Wir sind angewiesen auf Ihre Spenden, auf Mitgliedsbeiträge, die wir in beiden Gesellschaften einheben dürfen und auf besondere Veranstaltungen wie zum Beispiel Bewegung fürs Leben an diesem schönen Fest am Rathausplatz.
Sie sagten mir auch so zwischendurch, ein Kind sei eine wirkliche Bereicherung.
Ich glaube, jedes Kind, Herr Wallner, das zur Welt kommt, hat eine Fülle von Potenzen. Es hat die gleichen Ängste, Sorgen, die gleichen Wünsche, die gleichen Erwartungen im Leben. Es macht keinen Unterschied, ob es rollt, letztendlich, oder geht. Und ich denke, dass ein Kind, das im Rollstuhl groß werden muss, eine Bereicherung für die Familie sein kann. Ich denke, dass das soziale Empfinden damit gefördert wird, dass wir integrieren dürfen und dass wir einfach sehr deutlich sehen, auf welche Dinge es im Leben wirklich ankommt.
Das heißt, die kleinsten Erfolgserlebnisse können große Erlebnisse sein. Präsident Samisch, sagen wir noch, wohin sich die Leute wenden sollen.
Die Anfragen und Informationen geben wir gerne aus unserem Sekretariat in der neurologischen Ambulanz im AKH am Währinger Gürtel. Für beide Gesellschaften, für den Verein zur Erforschung von Muskelkrankheiten bei Kindern und für die Österreichische Gesellschaft für Muskelkranke.
Und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
Sehr herzlichen Dank, Herr Wallner.